Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Buch Esra, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte. Denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer da alle Tage nach der Zahl, wie sich's gebührt und jeder Tag es erforderte. Liebe Geschwister, in dem Buch Esra erfahren wir etwas von den Geschehnissen, die sich vor und nach der Zeit der Heimkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft ereignet haben. 70 Jahre dauerte diese Gefangenschaft und sie war die Folge davon, dass sich Gottes Volk hemmungslos der Sünde und dem Götzendienst hingegeben hatte. Gott hatte viel Geduld mit ihnen. Immer wieder hatten die Propheten vor dem Gericht Gottes gewarnt, aber Gottes Volk wollte nicht hören. Und so lesen wir in 2. Chroniker, Kapitel 36, Folgendes. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Da führte er gegen sie heran den König der Chaldäer und ließ ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen im Hause ihres Heiligtums, und verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Greise. Alle gab er sie in seine Hand. Und alle Geräte im Hause Gottes, große und kleine, die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Oberen, alles ließ er nach Babel führen. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer Jerusalems ein. Und alle ihre Burgtürme brannten sie mit Feuer aus, sodass alle ihre kostbaren Geräte zunichte wurden. Und er führte weg nach Babel alle, die das Schwert übrig gelassen hatte. Und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte, bis das Königtum der Perser zur Herrschaft kam, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias. Das Land hatte die ganze Zeit über, da es Wüste lag, Sabbat, bis es an seinen Sabbaten genug hatte, auf das 70 Jahre voll wurden. Der Prophet Jeremia hatte diese Ereignisse vorausgesagt. Wir lesen das in Kapitel 25. Und nach 70 Jahren sollte das Volk Gottes wieder in sein Land zurückkehren. Und das, was Gott verheißen hat, das tut er auch. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Gott gebrauchte damals den persischen König Kyros, der den Juden die Rückkehr in das Land erlaubte. Nicht alle, aber doch circa 50.000 Juden machten sich auf den beschwerlichen Weg in ihre Heimat. Alle, deren Herzen Gott anrührte. So heißt es. Kapitel 1, Vers 5 im Buch Esra. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte. Ein wichtiges Wort. Alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Wir fragen uns, warum blieben so viele in Babel zurück? Die Mehrzahl der Juden blieb zurück. Vielleicht, weil es so wenig Anreize für diejenigen gab, die an der glanzvolleren Welt Babylons Geschmack gefunden hatten, wie jemand meint. Das könnte man sich gut vorstellen. Babel bot besonders der jüngeren Generation wesentlich bessere Aussichten für die Zukunft. Wenn wir allerdings bedenken, dass sie damit bereit sein mussten, weiterhin auf ihren religiösen Kult mit den wichtigen Opfern zu verzichten, dann wirft ihre Entscheidung ein schreckliches Licht auf ihre innere geistliche Haltung und ihre Beziehung zu dem Gott Israels. Eine verhältnismäßig kleine Schar von Juden, man könnte sie als heiligen Überrest bezeichnen, kam dem klaren, von Gott gegebenen Auftrag nach, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Sie machten sich auf den Weg, nicht nach ihrem eigenen Plan, nicht nach ihrem eigenen Entschluss, auch nicht im Bewusstsein ihres eigenen Durchsetzungsvermögens und Durchhaltevermögens, sondern einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass Gott ihr Herz anrührte und sie in Bewegung setzte. Hierin lag das Geheimnis ihres Erfolges trotz aller Widerstände, die auf sie warteten. Es ging also um die Wohnung Gottes, um den Tempel, das Zentrum ihres religiösen Lebens und der Ehre Gottes. Im ersten Jahr des Kyros des Königs von Persien erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkündigen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und genau darum geht es auch heute in unserer Zeit, um den Bau der Gemeinde Jesu, die der Tempel Gottes ist, wie es in 1. Korinther 3 heißt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ein gewaltiges Wort, ja? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das Erste, was uns von den heimgekehrten Juden berichtet wird, ist ihre wunderbare Einheit, ihre Geschlossenheit, in der sie das Werk Gottes in Angriff nahmen. Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann, das wird hier betont im Text, wie ein Mann in Jerusalem. Also eine wunderbare Einheit, eine wunderbare Geschlossenheit unter dem Volk Israel. Und in ihrer Einheit gab es eine Vielfalt von Charakteren und Begabungen innerhalb der göttlichen Ordnung, wie das ja auch heute der Fall ist in der Gemeinde Jesu. Ihre Einmütigkeit war mit Einsicht verbunden, denn es war nicht von ungefähr, dass sie mit dem Bau des Tempels bzw. der Errichtung des Brandopferaltars am ersten Tag des siebenten Monats begannen. Es war nach 4. Mose 29,1 das Fest des Posaunenhalls. Ein Hinweis auf die Wiedererrichtung Israels in der kommenden endzeitlichen messianischen Heilszeit. Einmütigkeit im Volk Gottes ist von großer Bedeutung für das Werk des Herrn. Die Geschichte der ersten Gemeinde und die gesamte Kirchengeschichte sind ein Beweis dafür. So lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele war. Und die Folge davon war, dass die Apostel mit großer Kraft die Auferstehung des Herrn verkündigten. Es ist eine Tatsache, dass es in unserer Zeit ein verhängnisvolles, falsches Verständnis von Einheit gibt und viele dadurch verführt werden. Wir denken an die Einheit der Konfessionen und Religionen, an pragmatische Einheitsbestrebungen und Einheit in einer zum Teil moralischen Vielfalt entgegen der biblischen Wahrheit. Und diese Tatsache darf uns nicht davon abhalten, nach echter, vom Geist Gottes gewirkter Einmütigkeit zu streben. Und das auf der Grundlage biblischer Einsicht. Das ist Gott wohlgefällig. Ein schönes Beispiel für Einmütigkeit haben wir im Psalm 133. Ein sehr schöner Psalm Davids, da lesen wir, siehe, wie fein und lieblich ist es, wie gut, so kann man auch übersetzen, schlicht und einfach, siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinem Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Es ist ein Wallfahrtslied, man war auf dem Wege hin zum Tempel, um dort anzubeten. Und unterwegs schon hatte man eine wunderbare Gemeinschaft miteinander. Einträchtig peilte man das Ziel an. Einträchtig wohnte man zusammen unterwegs in Zelten. Und diese Einheit, und das lernen wir aus diesem Psalm ganz besonders, diese Einheit ist nicht ein Werk des Menschen. Das kann der Mensch nicht machen, das können wir auch nicht machen. Diese Einheit kommt von oben. Wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinem Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Und wie der Tau, der vom Himmel kommt, es kommt von oben. Nur der Heilige Geist, nur das Wort Gottes können eine solche wunderbare Einheit in der Gemeinde Jesu schaffen. Auf der Grundlage der Erlösung durch das Blut Jesu. Das ist die Grundlage. Wir kommen gleich noch besonders auf diese Grundlage zu sprechen. Also sie kommt von oben als Kraftwirkung des Wortes Gottes. Und so war es damals hier zur Zeit, als die Juden zurückgekehrt waren nach Juda, um den Tempel wieder aufzubauen. Sie taten alles nach dem, wie es geschrieben stand. Wir denken an die Brandopfer, die sie darbrachten. Sie opferten Brandopfer auf dem Brandopferaltar, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht. Sie haben sich da nicht irgendetwas selbst ausgedacht. sondern sie hielten sich an Gottes Wort. Es geschah nichts aufgrund eigener Initiative. Der Apostel Paulus war sehr darum bemüht, die Christen in Korinth, unter denen es völlig unnötige Spaltungen aufgrund von Eifersucht gab, zur Einmütigkeit in Christus zurückzuführen. Allerdings gibt es auch Spaltungen um der Wahrheit willen, um der Wahrheit des geoffenbarten Gotteswortes willen. So schreibt Paulus wegen des schwerwiegenden Fehlverhaltens einiger im Zusammenhang mit der Abendmahlsfeier: Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenden unter euch offenbar werden. Es muss offenbar werden, wer wirklich echt ist, wer nicht echt ist, wer einen guten Weg geht, einen guten geistlichen Weg, wer einen ungeistlichen Weg geht, das muss offenbar werden. Das muss deutlich werden, es muss ans Licht kommen. Und da schreibt Paulus eben, es müssen Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenden unter euch offenbar werden. Ansonsten gilt es, unterschiedliche Meinungen in Randfragen und auch in persönlichen Eigenarten und Schwachheiten anderer Glaubensgeschwister zu tragen und anderen immer wieder dieselbe Gnade zuzusprechen, von der wir selbst leben. Ja? Das ist ganz wichtig. Es gibt keine perfekte Gemeinschaft, wo Menschen zusammenleben, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Wo Menschen zusammenleben, bleiben Spannungen nicht aus. Da lebt man immer wieder aus der gegenseitigen Vergebung. Die gemeinsame Grundlage unseres Glaubenslebens und das gemeinsame Ziel der Vollendung, ebenso auch Leidenszeiten gehören dazu, sollten uns immer mehr zusammenschweißen, nicht auseinandertreiben, sondern zusammenschweißen. Das ist ja wichtig, gerade auch für die Ehegemeinschaft. Wie schnell läuft man heute auseinander, ja? Nein, Leid soll zusammenführen. Und gegenseitige Vergebung ist immer wieder notwendig. Und das gilt eben auch für das Miteinander in der Gemeinde Jesu. Diese gemeinsame Grundlage der Einheit bilden nicht persönliche Zuneigungen und Sympathien. Das ist nicht das, was diese Einheit schafft. Persönliche Zuneigung oder Sympathie. Sondern das eine große Opfer, das unser Herr Jesus Christus am Kreuz zur Ehre des Vaters und zu unserem ewigen Heil vollbracht hat. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das ist unser Herzenswunsch im Namen Jesu. Mag es doch auch bei uns auf der Grundlage dieses Heils mehr und mehr heißen, sie versammeln sich wie ein Mann und halten Ausschau nach dem einen gemeinsamen Ziel, dem Kommen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das mag der Herr uns schenken. Und folglich war das Erste, was sie taten, dass sie den Brandopferaltar bauten, auf dem sie Brandopfer darbrachten. Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, und bauten den Altar des Gottes Israels, das war der Brandopferaltar, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose. Sie wussten also um die zentrale Bedeutung der Opfer, die sie ja in Babel nicht darbringen konnten. Und dabei spielte das Brandopfer, das nach dem Gesetz des Mose regelmäßig morgens und abends dargebracht werden musste, eine ganz besondere Rolle. Im Unterschied zum Kadaver des Sündopfers, der außerhalb des Lagers verbrannt wurde, wurde das Brandopfer, nachdem es von den Priestern nach außen und nach innen untersucht worden war, es musste ohne Fehler sein, ganz auf dem Altar verbrannt. Es war ein Ganzopfer, ein Feueropfer. Man könnte auch sagen, ein Emporopfer, ganz auf Gott ausgerichtet. Es war für Gott ein lieblicher Geruch, das heißt, dass Gott Wohlgefallen daran hatte. Als Vorbild stellt dieses Brandopfer das Opfer Jesu dar, die Ganzhingabe seines lieben Sohnes an den Willen des Vaters. Seine Ganzhingabe an den Willen des Vaters, das ist Brandopfer, dargestellt im Alten Testament. Dieses Opfer der Ganzhingabe Jesu in den Opfertod war für Gott die höchste Freude, denn dadurch wurde Gott verherrlicht. Nun wissen wir, dass während des ganzen Lebens unser Herr Jesus Christus dem Vater im Himmel gehorsam war und ihn dadurch verherrlicht hat. Ich tue alle Zeit, konnte er von sich sagen, was ihm gefällt, was dem Vater im Himmel gefällt. Der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, der das von sich sagen konnte. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Innerlich und äußerlich. Das ist unser Herr Jesus. Das wissen wir aus den Evangelien. Und dieses Gott wohlgefällige Leben Christi während seines irdischen Daseins wird im Alten Testament wie bezeichnet als Speisopfer. Also die Ganzhingabe des Sohnes an den Vater während seines irdischen Daseins, während dieser ganzen Zeit, in der er mit seinen Jüngern zusammenlebt und auch vorher schon, wird im Alten Testament als Speisopfer bezeichnet und dargestellt. Der Gehorsam Jesu dem Vater gegenüber in den Tod war das Brandopfer. Es war der höchste Ausdruck der Liebe des Sohnes zum Vater, für den Vater unendlich kostbar. Da geht es zunächst gar nicht um uns, zunächst nicht. Da geht es um den Vater, da geht es um Gott, da geht es um seine Verherrlichung. Darum bildlich gesprochen war es für Gott ein angenehmer Geruch, ein lieblicher Geruch, ein Wohlgeruch. In der Zeit, als unser Herr Jesus mit unserer Sünde eins gemacht wurde, für uns zur Sünde gemacht wurde und als unser Sündopfer von Gott gerichtet und verlassen wurde, war er gleichzeitig auch das Brandopfer, durch das Gott vollkommen verherrlicht wurde, woran Gott sein größtes Wohlgefallen hatte. Jesus brachte also das Sündopfer, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Jesus brachte also das Sündopfer dar, weil es der Vater so wollte und um den Vater dadurch zu verherrlichen, sein Wesen zu offenbaren. Darum ist das Brandopfer die entscheidende zweite Seite des einen Opfers Jesu auf Golgatha. Etwas, was viele gar nicht verstanden haben. Ja? In unserem Glaubensleben geht es oft mal nur um uns, auch was das Opfer Jesu angeht, das Sündopfer, geht es um uns. Aber wer kümmert sich noch darum, was den Vater betrifft, was Gott betrifft, was das Opfer Jesu am Kreuz für Gott bedeutet? Und das ist das Brandopfer. Das ist diese Seite des einen Opfers Jesu, an dem er Wohlgefallen hatte. Ansonsten musste Gott sein Angesicht von seinem Sohn abwenden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er unsere Sünde trug. Er war vollkommen eingekleidet in meine Sünde. Das war kein guter Anblick für Gott. Ne? Da musste Gott ihn richten, da musste er sich von ihm abwenden. Aber gleichzeitig war dieses Sündopfer im Sinne des Brandopfers etwas Wohlgefälliges, weil es nach dem Willen Gottes geschah, weil Gott dadurch verherrlicht wurde. Und da hatte Gott eine große Freude an diesem Opfer. Beide Arten von Opfern haben in dem einen Opfer Jesu von Golgatha ihre Erfüllung gefunden. Obwohl das Brandopfer die ganz Gott zugewandte Seite des Opfers Jesu ist, haben wir doch, und jetzt kommt auch noch unsere Seite dazu, ja, denn wenn es um Gott geht, geht es Gott gleichzeitig immer auch um uns. Obwohl das Brandopfer die ganz Gott zugewandte Seite des Opfers Jesu ist, haben wir doch durch den Glauben auch Anteil an diesem Leben Jesu, das Gott völlig verherrlicht hat. In Christus habe ich Gott vollkommen verherrlicht. Es wird uns zugerechnet, denn Jesus ist unser Stellvertreter, darum auch die Handauflegung auf das dazu bringende Opfer. So sind auch wir nun wohlgefällig vor Gott. Kannst du dafür danken, jeden Tag aufs Neue, dass du aufgrund des Brandopfers Gott wohlgefällig bist? Absolut, er hat Freude an dir, weil er Freude an Christus hat und du mit ihm eins bist. Es wird uns zugerechnet, was in Christus ist. Hat der Sohn den Vater verherrlicht, habe ich ihn, den Vater, auch in Christus verherrlicht. Wir sind wohlgefällig vor Gott und als solcher wohnt er unter uns mit derselben Liebe, mit der er seinen Sohn liebt. Das sind Dinge, die sind uns oftmals gar nicht so recht bewusst, ne? Im hohepriesterlichen Gebet sagt es der Herr Jesus, dass der Vater im Himmel uns genauso liebt, wie er seinen Sohn liebt. Denken wir einmal zu Hause in der Stille darüber nach, wie sehr der Vater den Sohn liebt, an dem er wohlgefallen hat. Und mit derselben Liebe liebt er mich. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, so betet Jesus, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast, und jetzt kommt es, und sie liebst, wie du mich liebst. Vater im Himmel, du liebst die Jünger genauso, wie du mich liebst. Und als solcher wohnt er aufgrund des Brandopfers unter uns. Und das lesen wir im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, dass Gott uns da begegnet, dass er da mit uns redet, dass er da unsere Herzen öffnet, dass er da seine Herrlichkeit offenbart und seine Heiligkeit. 2. Mose Kapitel 29. Da geht es eben um die Darbringung des Brandopfers. Mit dem anderen Schaf sollst du tun gegen Abend, ich setze das mal vorne weg, wie mit dem Speisopfer und Trankopfer vom Morgen zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn, es wurde ja gänzlich verbrannt. Das soll das tägliche Brandopfer sein bei euren Nachkommen am Eingang der Stiftshütte, vor dem Herrn, wo ich euch begegnen und mit dir reden will. Da redet Gott mit uns, da begegnet er uns. Da geht es in erster Linie um ihn, um seine Verherrlichung. Und das haben wir in Christus. Und da redet Gott mit uns, da offenbart er sein Wesen. Da selbst will ich den Israeliten begegnen und das Heiligtum wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne heiligen, dass sie meine Priester seien. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. Da wohnt er, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne, ich der Herr, ihr Gott. Da haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, wie Johannes sagt, 1. Johannesbrief. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Hier finden wir auch unseren Schutz. Es gibt einen wunderbaren Psalm dazu, das will ich um der Zeit willen jetzt nicht mehr zitieren, Psalm 46, dürft ihr euch zu Hause einmal durchlesen, Gott ist unsere Zuversicht in den großen Nöten, die uns getroffen haben und so weiter. Ja? Und diesen Schutz brauchten die Juden damals, die nach Judäa zurückgekehrt waren. Denn es war Furcht über sie gekommen, so heißt es hier in Vers 3. Es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes. Die Schar derer, die damals wieder nach Judäa eingereist waren, war nicht gerade besonders wehrfähig. Sie war aber umgeben von mancherlei Feinden. Sie brauchte Schutz und hatte diesen Schutz in der Gegenwart Gottes aufgrund des Brandopfers. Das gilt auch für uns. Da, wo in unserem Glaubensleben, speziell auch in unseren Versammlungen, immer wieder das eine große Opfer unseres Herrn Jesus am Kreuz durch sein Blut im Zentrum steht und nicht Lebenshilfe und Mitmenschlichkeit, ist Gott selbst unser Schutz vor den verhängnisvollen Irrtümern unserer Tage. Nur dann, ihr Lieben, deshalb geht's in unserem Lande den Berg ab, weil diese Wahrheiten nicht mehr verstanden werden, sie werden nicht mehr verkündigt, man denkt nicht mehr darunter nach, die Gläubigen interessiert das kaum noch, da geht's dann mehr um Mitmenschlichkeit, um das, was wir zu tun haben im alltäglichen Leben. Dabei kümmert sich der Herr aufgrund des Brandopfers um all das, was unser tägliches Leben ausmacht. Um alles. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn diese Dinge nicht mehr im Zentrum des Evangeliums stehen, wo sie ja stehen, wenn sie aber in der Verkündigung nicht mehr darin stehen und auch im persönlichen Glaubensleben nicht mehr die erste Rolle spielen, dann wundert man sich darüber, wenn überall Tür und Toren geöffnet werden für die Irrtümer, wie es auch von dem Propheten Daniel geweissagt wurde in diesem Buch, in dem antichristlichen Modell des Königs Antiochus Epiphanes, der den wahren Gottesdienst als Brandopfer abschaffte. Anstelle des Brandopfers trat der Mensch in seiner Herrlichkeit, in seinem Vermögen. In dem einen Opfer Jesu am Kreuz ist uns also sozusagen das große Gesamtpaket der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden durch den Glauben mit allen Segnungen Gottes in Christus geschenkt. Und dazu gehört eben auch unser alltägliches Leben. Wir dürfen Wunder der Gnade erleben in den alltäglichen Dingen, die uns beschäftigen, wenn das immer wieder Zentrum unseres Glaubenslebens ist und Grundlage zum Bau des Tempels Gottes, der Gemeinde Jesu, der Wohnung Gottes im Geist. Wir wollen bitte noch einmal einige Aussagen Luthers zur Rechtfertigungslehre hören. Wenn der Artikel von der Rechtfertigung verloren ist, dann ist auch zugleich die ganze christliche Lehre verloren. Alles vergeblich, was gesagt wird, was gelehrt wird. Wenn der Artikel von der Rechtfertigung hinweg ist, so bleibt nichts weiter übrig als lauter Irrtum, Heuchelei, Gottlosigkeit und Götzendienst, auch wenn es den Anschein des Gottesdienstes hat. Auch wenn es so aussieht, als sei es Gottesdienst. Ne? Wenn wir bei dem Artikel von der Rechtfertigung bleiben, so sind wir sicher vor Ketzerei, ihr Lehrer, und behalten die Vergebung der Sünden. Wäre der Artikel der Rechtfertigung auf der Bahn geblieben, wäre man dabei geblieben, was ja leider nicht der Fall ist, so wäre kein Mönch, Aberglaube, noch Irrtum der Werkheiligen und Sekten in die Welt gekommen, dann würde man heute nicht den Schulterschluss suchen mit der römisch-katholischen Kirche, ne? Wenn dieser Artikel geblieben wäre. Der Artikel von der Rechtfertigung hat nicht allein das Reich des Antichrist geschwächt, sondern uns auch bisher gegen seine Macht erhalten und verteidigt. Und darum, ihr Lieben, lasst uns beherzigen, was Luther sagt. Es ist höchst notwendig, so sagt er, dass wir den Artikel von der Rechtfertigung beständig einprägen und einschärfen. Mitte dieser wunderbaren Lehre, die uns immer wieder erfreut und kräftigt, jeden Tag aufs Neue. Mitte der Rechtfertigung ist Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Nehmen wir noch ganz kurz das Laubhüttenfest hinzu, davon ist ja hier auch die Rede. Es schloss sich dem Bau des Brandopferaltars und den Brandopfern an. Es war nicht nur ein Erntedankfest, sondern auch erinnerte dieses Laubhüttenfest an die Zeit, in denen die Israeliten während ihrer Wüstenwanderung in Hütten lebten, in Zelten lebten. Und daraus ziehen wir jetzt zum Schluss das wichtige Resultat, dass wir auf Erden keine bleibende Stadt haben, sondern wie unser Glaubensvater Abraham die zukünftige Stadt suchen. Das wird deutlich hier in diesem Laubhüttenfest. Ne? Man wohnte in Hütten, in Zelten, nicht in festen Häusern, unterwegs während der Wüstenwanderung. Wir haben uns ja an unsere Bleibe hier auf dieser Erde so sehr gewöhnt und wir haben uns so gut eingenistet, dass es uns schwerfällt, an die zukünftige Herrlichkeit zu denken, an den Himmel, an das, was auf uns wartet, an die Ruhe, an die zukünftige Stadt, das neue Jerusalem, Hebräer Kapitel 11, 10. Hier sind wir trotz unseres Glaubens nicht zu Hause, das müssen wir uns immer wieder sagen lassen. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind hier noch nicht gänzlich zur Ruhe gekommen, auch das Volk Israel ist noch nicht zur Ruhe gekommen im eigenen Land. Wir lesen das im Hebräerbrief Kapitel 4, dass auch Josua sie damals, als sie eingezogen waren, in das gelobte Land nicht zur Ruhe gebracht hat. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes in Christus und dann in der ewigen Herrlichkeit in Christus. Erst in der Vollendung, in der Vereinigung mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus werden wir zur völligen Ruhe eingehen. Und dann wird es heißen, Offenbarung Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was sagt Pastor Busch dazu? Das lässt Gott sich nicht nehmen, das macht er höchstpersönlich. Ne? Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir in dir das große Opfer haben von Golgatha, Sündopfer, Brandopfer, dir zu einem lieblichen Geruch, dir zum Wohlgefallen, Vater im Himmel, zu deiner Verherrlichung. Ja, und daran haben wir Anteil durch den Glauben, sind reich beschenkte Leute, angetan mit deiner Herrlichkeit, jetzt schon im Glauben und einst in der ewigen Herrlichkeit für immer, im sichtbaren Bereich. Dafür preisen wir dich auch in dieser Stunde und bitten dich darum, dass dein Heiliger Geist auch weiter unter uns wirken möchte. Amen.